Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit dem Wochenspruch für die neue Woche darf ich euch alle zum Gottesdienst an Misericordias Domini ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die zu Hause den Gottesdienst noch einmal hören werden. Der Gemeinde ist bekannt zu geben, dass unser Gemeindeglied Frau Gisela Faubel am 23.04. im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Die Trauerfeier fand am 28. April statt. Sie stand unter dem Wort aus Jesaja 12, Vers 2. Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denk ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Die Fürbitte für die Trauerfamilie ist zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sonja Deiß und ihre Familie wieder gesund sind und bei uns sein können. Weiterhin ist unser Gemeindeglied Herr Bernd Zint am 26.04. im Alter von 59 Jahren verstorben. Die Trauerfeier fand gestern statt. Sie stand unter dem Wort aus Psalm 31, Vers 16. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und Verfolgern. Ihnen, liebe Trauerfamilien, wünschen wir in dieser schweren Zeit der Trauer Gottes Segen und seinen Beistand. Auch wir als Gemeinde wollen euch mit unseren Gebeten begleiten und für euch um Gottes Beistand und Trost bitten. Nun zu den Abkündigungen. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Medenbach. Am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 159 Euro und war für Flüchtlinge und Asylsuchende bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Jetzt noch ein Termin zum Vormerken. Schon heute möchten wir auf den Gottesdienst an Himmelfahrt hinweisen. Der CVJM Medenbach gestaltet den Himmelfahrtsgottesdienst an der Medenbacher Grillhütte und freut sich, wenn sich viele auf den Weg machen, um den traditionellen Gottesdienst an den dicken Buchen zu feiern. Die Predigt wird Bundessekretärin Tanja Wort vom CVJM Westbund halten. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Grillen. Mit Geschirr und Grillgut muss sich aber jeder selber versorgen. Dieser Tag bietet eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft wieder aufleben zu lassen. Nun singen wir Lied Nummer 501, die Verse 1 bis 4.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Sonntag wird auch Hirtensonntag genannt und entsprechend gehört der Psalm 23 dazu. Der ist uns ja den meisten von uns ganz vertraut. Darum bitte ich heute die Frauen zu beginnen und die Männer mit mir die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Das ist die Nummer 711 im Gesangbuch. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn alle Zeit. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Bekennen. Ja, Herr, du führst uns auf rechter Straße. Mit deinem Namen stehst du dafür ein, dass es ein guter Weg ist. Aber wir ziehen immer wieder gerne auf unseren eigenen Straßen los. Und dann musst du kommen, um uns heimzusuchen, dass wir nicht immer von dir davongehen. Das schenke uns durch deinen Geist, der uns lehrt, bei dir zu bleiben. Herr, erbarme dich. So schreibt der Apostel, der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe und seinen Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Lasst uns Gott ehren. Jesus, du guter Hirte, lass uns jetzt deine Stimme hören. So viele Stimmen umgeben uns, gib uns Ohren für dich und den Willen und die Kraft, deiner Spur zu folgen. Amen. Wir hören als Lesung jetzt aus dem ersten Petrusbrief.
Aus Hoffnung für alle, 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfung ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlung wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir antworten dem Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel ab dem Satz 15. Eine Begebenheit mit dem auferstandenen Christus am See Genezareth. Als sie zusammen gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, das ist eine von den sehr besonderen Geschichten, die wir von dem auferstandenen Jesus haben. Sie zeigt den Messias als Seelsorger. Wir wissen, dass Petrus Seele einen empfindlichen Knacks bekommen hatte. Der ungestüme und von sich selbst überzeugte Peter hatte ein Trauma erlebt, von dem er sich nicht leicht erholen konnte. Wir alle kennen seine Geschichte. Die Nacht des Gerichtsprozesses gegen Jesus wurde zur Nacht des Verrats des Simon Petrus. Er war sich vor jenem Ereignis so sicher, dass er der treueste Gefolgsmann des Christus sei. Wenn alle dich verlassen sollten, ich niemals. Das hatte er felsenfest behauptet. Und auch geglaubt, ein unüberwindbarer Kämpfer für seinen Herrn. Er wollte das sein, und wir wissen, dass er seinen Worten auch Taten folgen ließ. Er, der Fischer, hatte bei der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane tatsächlich ein Schwert dabei. Woher hat er das gehabt? Von den zelotischen Untergrundkämpfern, zu denen Judas gehörte? Nie zuvor und nie danach hören wir von Schwertern als Ausrüstung der Jünger. Doch Simon Petrus hatte es in jener Nacht zur Hand und er gebrauchte es auch. Der Evangelist Lukas berichtet davon: Petrus griff damit einen der Soldaten an, überraschte den und verwundete ihn. Doch bevor sich daraus ein Kampf entspann, griff Jesus ein, bremste das Kampfgeschehen und sagte ganz scharf: Wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Eigentümlich, dass dieses Jesuswort ganz selten zitiert wird. Damit war für Simon Petrus deutlich, dass seine Art, die Dinge in die Hand zu nehmen, nicht der Weg des Messias war. Lieben statt kämpfen, davon hatte er zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plan und alle anderen auch nicht. Da Jesus Gewalt zur Selbstverteidigung ausschloss, sind sie alle davongestürzt. Allerdings sind Johannes und Petrus im Schutz der Dunkelheit dann doch den Soldaten gefolgt, die Jesus verhaftet hatten und ihn abführten, um wenigstens in der Nähe zu bleiben. Aber für Simon Petrus wurde jene Nacht zum Desaster. Sie ist der Albtraum seines Lebens. Dort im Gerichtshof kam es zu seinem dreimaligen Verrat der Freundschaft zu Jesus. Seither musste der Fischer vom See Genezareth mit jenem Trauma leben, über das er Tränen der Reue und des bitteren Leids vergossen hat. Jesus selber aber goss 2 Wochen später Balsam in diese tiefe Wunde der Seele seines Jüngers. Dass Jesus Petrus 3-mal fragt, ob er ihn liebt, mag den zwar auch traurig gemacht haben, doch er antwortet ja 3-mal tapfer: Ja, Herr, du weißt es. Und so ist für jedes Nein zu seiner Beziehung zum Nazarener, wie er das in der Nacht der Verurteilung ja beschworen hatte, jetzt ein Ja, ich liebe dich, dem Heiland ins Gesicht versprochen. Also keine erneute Demütigung. Die Erschütterung über seine Verleugnung hatte sich dem Petrus tief eingebrannt und Jesus hatte überlegt, welchen Gegenmoment er setzen kann, der mindestens ebenso stark ist. Hier ist das geschehen. Hier am See Genezareth, der Heimat des Petrus. Jenem Ort, wo die beiden sich zum ersten Mal begegnet sind und jener Ort, bei der Jesus zum ersten Mal gefragt hatte, folgst du mir nach? Ein eindeutiger Auftrag auch jetzt, folge mir nach und weide meine Schafe. Der Name Petrus ist griechisch, ist lateinisch, im Griechischen heißt er Kephas und das bedeutet Felsen. Simon hatte jetzt verstanden, dass die Stärke nicht aus ihm wachsen sollte. Er würde sich in Zukunft alleine auf das Wort Gottes verlassen. Das hat er getan als Redner am Pfingstfest. Das hat er getan als mutiger Verhandlungsführer in den Auseinandersetzungen mit den priesterlichen Regierungsbeamten. Und das hat er getan in einem ganz mutigen Schritt der Öffnung der jungen Kirche hin zu den Menschen außerhalb des Volkes Israel, als er den römischen Offizier Cornelius und dessen Familie taufte. Das sind sicherlich Höhepunkte im Apostelamt des Fischers Simon, doch darin spiegelt sich noch nicht das Wesen seines Auftrags wider. Was meint das denn, wenn Jesus ihn auffordert, Sorge für meine Schafe? Ich möchte zur Anschauung uns einen kleinen Abschnitt aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel vorlesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit der kurze Bericht aus der Apostelgeschichte. Die Lehre der Apostel prägte das Leben der ersten Christinnen und Christen. Petrus erhob sich nicht über die anderen Apostel, aber er war vielleicht der Anspornner, der den übrigen Jüngern unermüdlich vorlebte, die gute Botschaft von Jesus lebendig und zum Heil stiftend weiterzusagen. Für die Schafe sorgen bedeutete für Petrus, wie Jesus, in Verbindung zum Vater im Himmel sein und jedes Detail aus dem Leben Jesu, das er miterlebt hat, weiterzuerzählen. Von Petrus erfuhren die Menschen in Jerusalem und in Judäa und in Samaria, was Jesus als Wanderprediger über Gott offenbart hatte. Wieder und wieder haben Petrus und die anderen die Geschichten des Jesus erzählt, all die Gleichnisse, die wir auch heute in der Bibel lesen können. Und Petrus hat auch von Heilungen erzählt. Er war ja dabei, als die Tochter des Jairus auferweckt wurde, oder als der blinde Bartimäus sehend wurde. Er ist zwischen den 5000 Menschen herumgegangen und hat die von Jesus auf wunderbare Weise vermehrten Brote und Fische an die Leute verteilt, bis alle satt waren. Petrus hat persönlich Jesus im Sturm erlebt und kann auch aus eigenem Erleben berichten, wie Jesus ihn vor dem Ertrinken gerettet hat. Auch war er dabei, als Jesus die Händler aus dem Tempel hinaustrieb. Simon Petrus hat mit den Menschen das Vaterunser gebetet, bis sie es von ihm gelernt hatten und wussten, dass Jesus will, dass wir dieses Gebet beten. Und niemand konnte natürlich so gut von dem Fischfang erzählen, bei dem Petrus selbst das Netz auf Jesu Geheiß hin auf der anderen Seite des Bootes ins Wasser ließ und plötzlich war es zum Zerreißen voller Fische. Und wer außer ihm und Johannes konnte vom Ostermorgen berichten, bei dem sie früh morgens von Maria Magdalena aufgeschreckt, das Grab sei leer, in wilder Jagd zum Grab gerannt waren, um festzustellen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Sorge für meine Schafe bedeutete für Petrus, die Worte des Auferstandenen den Menschen weiterzusagen und die Freude über die Rettung vor dem Tod vorzuleben. Wie viele hundert Male wird Petrus das Brot gebrochen haben und den Kelch gesegnet haben, wenn er zusammen mit einer Gruppe Abendmahl feierte. Sorge für meine Schafe. Diese Aufforderung hat Petrus nicht so verstanden, eine Kirche zu bauen. Er hat auch keine Kirchenverwaltung eingerichtet, die dafür sorgen solle, Kirchensteuer zu erheben. Auch hat er keinen Palast in Rom gebaut. Nein, er hat nicht den Grundstein für den Vatikan gelegt. Er hat den Menschen lebendigen Anteil gegeben an dem, was er mit Jesus erlebt hatte. Und er hat sie merken lassen, dass Jesus auferstanden ist, dass das Erleben mit Jesus keine Geschichten der Vergangenheit sind, sondern dass es hineinreicht in unseren Alltag und ihn verändert. Wollte Jesus, dass Petrus das tat? Eindeutig ja, denn durch dieses Leben und Reden kamen unzählige Menschen zum Glauben an Jesus und wurden fröhliche Kinder Gottes. Sie lebten in Dankbarkeit und Übereinstimmung mit dem Vater im Himmel. Wie ist das mit uns? Welchen Auftrag von Jesus haben wir denn? Sollen wir sonntags Kirchenlieder singen? Ja, aber ist das genug? Sollen wir ein paar Euro in die Kollekte geben? Ja, aber ist das genug? Sollen wir mittags um 12 Uhr um Frieden in der Ukraine, in Somalia, in Myanmar beten? Ja, aber ist das genug? Sollen wir für unseren Nachbarn und für den Bürgermeister beten? Ja, aber ist das genug? Sollen wir Gott um eine Erweckung bitten, dass sein Heiliger Geist die Menschen berührt und umkehren lässt, so wie damals? Ja, aber ist das genug? Sollen wir den Heiligen Geist bitten, dass er mit der Erweckung bei uns beginnt? Wir wollen beten, dass uns die Herzen brennen, wie den Aposteln zu Pfingsten. Amen. Jetzt singen wir das Lied 402. Lasst uns Fürbitte halten. Heiliger Gott, wir haben Abschied genommen von Bernd Zint. Und nun sind da ganz viele Menschen traurig zurückgeblieben. Wir haben sie hier unter uns und wir befehlen sie dir an. Die Mutter, die Töchter, die Geschwister, die Enkel. Wir bitten dich, dass du sie stark machst in diesen Wochen und in diesen Zeiten, dass du ihnen hilfst, sich hineinzufinden in dieses Leben ohne ihn. Und dass du ihnen zeigst, welchen Platz sie jetzt haben, welchen Auftrag du ihnen gibst. Stärke sie mit deiner Nähe, tröste sie immer wieder in überraschender Weise. Lass sie spüren, mit dir gewinnen sie ein Stück wunderbares Leben. Wir wollen dich bitten, dass jeder von uns hört, was sein Auftrag ist und dass wir den leben können. Wir wollen dich bitten um Menschen, die wirklich Diplomatie können. Im Moment redet niemand davon. Alle reden von Entscheidungen, von Parlamenten, noch mehr Waffen in die Ukraine zu bringen. Alle reden davon, wie man sich von der wirtschaftlichen Abhängigkeit von russischem Gas lösen kann. All sowas ist Thema. Aber von Friedensverhandlungen spricht keiner. Von Kriegsgeschehen sehr wohl. Und vorankommen oder nicht vorankommen der russischen Armee oder eben nicht. Wir bitten dich, dass vom Frieden die Rede ist. Ja, mitten im Krieg vom Frieden reden. Alle Kanäle nutzen. Bitte, Herr, schenke das. Und wir bitten darum, dass diejenigen, die das können, wirklich vortreten und suchen, dass Frieden werde. Und dann ist heute der letzte Tag des Ramadan. Das Zuckerfest wird gefeiert werden. Die Muslime können jetzt diese Last ablegen, die sie auf sich genommen haben, für einen Monat tagsüber zu fasten. Wir bitten dich um Segen für all diese Menschen. Wir bitten dich insbesondere darum, dass sie in der Ausübung ihrer Religion doch immer wieder auf dich, Jesus, stoßen und fragen nach dir. Und bereit sind, auch von woanders her als aus dem Koran Antworten über dich zu hören. Lass sie dir begegnen. Begegne du ihnen. Segne du sie. Und diejenigen unter den Muslimen, die tatsächlich Vertrauen zu dir gefasst haben, die lass Freunde finden. Gib ihnen Weisheit, sich gut zu verhalten, weil das ja in ihrem Glauben nicht erlaubt ist, einen anderen Vertrauen zu schenken. Jetzt beten wir in der Stille für ganz persönliche Anliegen. Und nun lasst uns unser Gebet schließen mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. John Newton ist einer von denjenigen, die mitten in ihrem Leben erfahren hat, dass Jesus auferstanden ist. Ein englischer Seefahrer, einer, der das Metier der Sklavenhändler mitbetrieben hat und der gemerkt hat, dass das nicht sein kann, dass es Menschen zweiter oder dritter Klasse gibt. Als er das merkte, da hat er eine langsame Veränderung in seinem Leben erlebt. Und dann hat er dieses Lied gedichtet, Amazing Grace, das wir jetzt am Abschluss dieses Gottesdienstes hören und wer es kann, mitsingen. Den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.